Hallo und herzlich willkommen zur 58. Folge von Absolut Relativ, deinem Podcast für Herzensbildung. Ich habe da ein Problem. Wann immer ich eine Folge fertig mache und sie mir danach zwecks Bearbeitung nochmal anhöre, fällt mir alles Mögliche ein, was ich noch hätte sagen wollen. Und in dem Sinne ist die heutige Folge ein bisschen eine Ergänzung zur letzten Folge. Und wir stellen uns heute der Frage, ist unsere Humanmedizin überhaupt noch human? Und das meine ich nicht nur für die Patienten, sondern auch und ganz besonders für die Behandler. Wie geht's eigentlich denen, die diese Medizin anwenden, tagtäglich und unter den Bedingungen, die das System vorgibt, arbeiten müssen? Wenn man bedenkt, wie viel Lebenszeit wir in unserem Beruf verbringen, dann ist es, glaube ich, wahnsinnig wichtig für uns, dass das, was wir tun, Sinn macht und dass es uns zumindest mal streckenweise erfüllt. Bestimmt nicht immer und jede Sekunde, aber es wäre schon schön, wenn das für die meiste Zeit zumindest gilt. Und ich bin bei der Vorbereitung auf die heutige Folge auf den sogenannten Hippokratischen Eid gestoßen. Der Hippokratische Eid, so hieß es früher mal, ist ein Eid, den Mediziner ablegen, wenn sie in den Beruf starten. Und heute ist das ein bisschen modernisiert worden. Das ist das sogenannte Genfer Gelöbnis und der aktuellen Zeit angepasst worden. Und ich möchte dir das einfach mal vorlesen, weil ich wirklich finde, das ist ein sehr schöner Text, der ganz viel wunderbare Ideen beinhaltet. Also, bereit? Ich muss mal kurz hier parallel in mein Handy, damit ich das auch finde. So. Das ärztliche Gelöbnis. Als Mitglied der ärztlichen Profession gelobe ich feierlich, mein Leben in den Dienst der Menschlichkeit zu stellen. Die Gesundheit und das Wohlergehen meiner Patientin oder meines Patienten werden mein oberstes Anliegen sein. Ich werde die Autonomie und die Würde meiner Patientin oder meines Patienten respektieren. Ich werde den höchsten Respekt vor menschlichem Leben wahren. Ich werde nicht zulassen, dass Erwägungen von Alter, Krankheit oder Behinderung, Glaube, ethnischer Herkunft, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, politischer Zugehörigkeit, Rasse, sexueller Orientierung, sozialer Stellung oder jeglicher anderer Faktoren zwischen meine Pflichten und meine Patientin oder meinen Patienten treten. Ich werde die mir anvertrauten Geheimnisse auch über den Tod der Patientin oder des Patienten hinaus wahren. Ich werde meinen Beruf nach bestem Wissen und Gewissen mit Würde und im Einklang mit guter medizinischer Praxis ausüben. Ich werde die Ehre und die edlen Traditionen des ärztlichen Berufs fördern. Ich werde meinen Lehrerinnen und Lehrern, meinen Kolleginnen und Kollegen und meinen Schülerinnen und Schülern die ihnen gebührende Achtung und Dankbarkeit erweisen. Ich werde mein medizinisches Wissen zum Wohle der Patientin oder des Patienten und zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung teilen. Ich werde auf meine eigene Gesundheit, mein Wohlergehen und meine Fähigkeiten achten, um eine Behandlung auf höchstem Niveau leisten zu können. Ich werde, selbst unter Bedrohung, mein medizinisches Wissen nicht zur Verletzung von Menschenrechten und bürgerlichen Freiheiten anwenden. Ich gelobe dies feierlich, aus freien Stücken und bei meiner Ehre. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir machen solche Texte immer Gänsehaut. Da steckt so viel Wahres drin. Und ich glaube, mal ganz abgesehen von den Ärzten oder dem Medizinwesen, ist so ein Gelöbnis eine feine Sache. Und ich finde, das könnten noch ganz andere Berufsstände und in ganz anderen Situationen könnte das Anwendung finden. Ich habe ja schon gesagt, seit dem Mittelalter sind wir medizinisch definitiv um Welten besser unterwegs. Aber trotzdem gefällt mir die Entwicklung, die wir im Moment sehen, nicht. Man kann das zwar nicht generell sagen, aber ich bin schon der Überzeugung, dass Ärzte, die selbst einmal Patienten waren, oft die besseren Ärzte sind. Oder man könnte auch sagen, dass Therapeuten, die selbst einmal Patienten waren, oft die besseren Therapeuten sind. Wer das System mal aus der gegenüberliegenden Perspektive erlebt hat, sieht vieles anders und kann sich einfach besser in sein Gegenüber hineinversetzen. Ich glaube, dass wir gesundheitliche Souveränität fördern sollten oder den schönen Satz Hilfe zur Selbsthilfe leisten sollten. Ich muss mich nicht dafür interessieren, wie zum Beispiel ein Fliesenleger bei mir im Bad die Fliesen legt. Es reicht, dass ich mit dem Ergebnis zufrieden bin, aber wenn es um meinen Körper geht, dann sollte ich mich einbringen dürfen und auch aktiv mit einbezogen werden. Ich habe einen Arzt kennengelernt, der seine berufliche Laufbahn auf der inneren Medizin beendet hat, als er das Vorbereitungs- oder Aufklärungsgespräch mit einer jungen Patientin machte, die einen Großteil ihres Darms operativ entfernt bekommen sollte. Und er hat in diesem Aufklärungsgespräch einfach mal die Frage gestellt, wie sie sich denn so ernährt. Und zu seinem großen Überraschen gab die junge Frau, die Unternehmerin war, sehr viel auf Reisen, sehr viel unterwegs war, an, dass sie sich tatsächlich fast nur von Fastfood ernährt. Eben das, was überall und schnell verfügbar ist, was man mal eben zwischen Tür und Angel essen kann und auch sehr viel koffeinhaltige Getränke zu sich nahm, einfach um wach und aktiv zu bleiben und um es zu schaffen, diesem enormen Leistungsdruck standzuhalten. Und er war vollkommen schockiert, dass diese Frage in der gesamten Vorbereitung nicht einmal gestellt worden war. Und dass die Patientin nun vor einer wirklich lebensverändernden Operation stand, ohne dass sie auch nur mal das kleine Einmaleins umgesetzt hätte, um gegebenenfalls die chronischen Entzündungen in ihrem Darm in den Griff zu bekommen. Da ist die Ernährung der eine Teil, aber mit Sicherheit wird auch schon deutlich aus der Geschichte, da ist auch eine ganze Portion Stress, der ebenfalls dazu führen kann, dass sie diese Symptome entwickelt hat. Das ist ein altes Prinzip, was eigentlich, finde ich, selbstverständlich sein sollte, aber es ist längst nicht mehr selbstverständlich. Und zwar die Idee, dass wir von konservativ zu invasiv behandeln. Das heißt, wir versuchen mit dem geringsten Reiz, so wenig wie möglich, so viel wie nötig, erstmal therapeutisch wirksam zu werden. Und wenn das dann nicht greift, dann können wir die nächste Stufe nehmen. Und wenn das auch nicht greift, dann können wir die nächste Stufe nehmen. Diese Reihenfolge geht natürlich nicht in einem akuten Notfall. Da muss ganz schnell gehandelt werden. Da geht's im wahrsten Sinne des Wortes um Leben und Tod. Aber die allermeisten Fälle sind ja keine Notfälle. Und es ist keine Gefahr im Verzug und wir haben genug Zeit, um zu reagieren und auszuprobieren, mit wie wenig Reiz wir vielleicht schon sehr zufriedenstellende Ergebnisse hinbekommen. Ich sag in der Praxis immer gerne, wir sollten die Krücke nicht mit dem freien Gehen verwechseln. Eine Krücke ist zum Beispiel ein Medikament, aber auch ich bin für die Patienten letztendlich nicht mehr als eine Krücke. Mein Wissen setze ich ein, um sie zu begleiten, damit sie wieder frei gehen lernen. Und natürlich bin ich insofern eine Krücke, dass man eine Zeit lang vielleicht von mir abhängig ist, aber es auf Dauer nach Möglichkeit nicht bleiben möchte. Im Idealfall, wenn wir nochmal über Medikamente nachdenken, sieht das so aus, dass ich durch ein Medikament, also durch die Krücke, Zeit gewinne, die ich dann dazu nutzen kann, die Ursache ausfindig zu machen und den Patienten aufzuklären und ihm zu helfen, die Weichen richtig zu stellen. Wenn ich aber die Krücke mit dem freien Gehen verwechsle, dann schaffe ich Abhängigkeiten. Zum Beispiel von einem Medikament, das nächste und wiederum das nächste nach sich zieht, um die auftretenden Nebenwirkungen zu behandeln. Wer in dem Gesundheitssystem arbeitet, der hat häufig nur vier Möglichkeiten. Entweder dieser Mensch passt sich an das System an und das bedeutet leider ganz häufig Abstumpfung. Oder man hängt den Beruf an den Nagel, was viele weder gerne machen, noch überhaupt die Möglichkeit hier zu haben. Andere bewahren sich ihren Idealismus, aber zahlen dafür drauf. Nämlich, wenn ich mir mehr Zeit nehme, als letztendlich bezahlt und entlohnt wird, dann ist das natürlich etwas, was auf meine Kosten geht. oder man macht eine Privatpraxis auf. Das ist dann zumindest eine Möglichkeit, dass man das volle Repertoire ausschöpfen kann und dass man wirklich auch Zeit haben kann und viel mehr der eigene Herr ist. Aber es hat eben den Wermutstropfen, dass die Kassenpatienten dort nicht unterkommen. Wir haben immer mal wieder Patienten aus Griechenland und von denen erfahren mein Mann und ich regelmäßig, dass es da zum Beispiel vollkommen normal ist, dass man tief in die eigene Tasche greift, um eine entsprechende medizinische Versorgung zu erhalten. Es gibt zwar eine gesetzliche Versicherungspflicht, aber die reicht einfach nicht aus. Und mir sagte eine Patientin mal, Alice, das kannst du dir so vorstellen, ich gehe zu einem Arzt in die Sprechstunde und der sagt mir, wenn Sie möchten, dass ich Sie wirklich auch körperlich untersuche und Ihnen helfe, dann kommen Sie um 16 Uhr in die Klinik schräg gegenüber. Dort erwarte ich Sie, bringen Sie Bargeld mit und dann nehme ich mich Ihrer Anliegen wirklich an. Ich glaube, wir sind auch hier auf dem besten Weg dahin und ein Stück weit sind wir da ja auch schon angekommen und wir Osteopathen sind der beste Beweis dafür. Uns leistet man sich in der Regel, weil die Schulmedizin nicht weitergeholfen hat. Wir sind der notwendige Luxus geworden, den es weniger oder gar nicht bräuchte, wenn das Regelsystem anders aufgestellt wäre. Ich glaube, wir dürfen nicht zulassen, dass unser Gesundheitssystem zu einer Abstumpfung der Menschen führt, die in ihm arbeiten. Egal, ob das nun Ärzte, Krankenschwestern, Altenpfleger oder zum Beispiel Physiotherapeuten sind. Ich verstehe, dass im Militär zum Beispiel Gehorsam und Abstumpfung durchaus Sinn machen, aber in der Medizin? Die Religion, das Bildungssystem, der Verwaltungsapparat, das Gesundheitswesen, alle wurden von Menschen für Menschen erschaffen. Wenn wir nun aber immer mehr irgendwelche Zahlen und Quoten über Einzelschicksale, Vorgaben über das eigene Gewissen und Algorithmen über die Individualität stellen, dann dienen wir immer mehr dem System. Abzustumpfen bedeutet, nicht mehr im Kontakt zu stehen mit den eigenen Gefühlen und Menschen, auf die das zutrifft, schaden anderen schneller und leichter, ob nun aus Fahrlässigkeit oder Kalkül. Deswegen hinterfrage ich, wie viele andere sicherlich auch, warum eigentlich ausgerechnet der Numerus Clausus das Kriterium für die Zulassung zum Medizinstudium ist. Ein Beruf, der ganz wesentlich von Menschlichkeit und auch der Leidenschaft für den Beruf abhängt. In meinem Beruf bekomme ich ganz oft zu hören, du hast ja einen tollen Beruf. Das muss doch total erfüllend sein. Ja, das ist es meistens auch wirklich, aber das war nicht immer so. Als Physiotherapeutin war ich auch viel mehr als heute Teil des Systems, einfach weil die Physiotherapie eine Kassenleistung ist. Ich musste weisungsgebunden arbeiten, eine bestimmte Anzahl an Behandlungen in einer bestimmten Länge und Häufigkeit abarbeiten, egal ob das sinnig oder unsinnig war, und das in einer ziemlich engen Taktung. Ich verstehe meinen ehemaligen Chef, der gesagt hat, dass wir nichts mehr zusätzlich machen sollen, was nicht auch so verordnet wurde. Schließlich kann er das dann nicht abrechnen. Und trotzdem frage ich mich, geht's nicht eigentlich um den Patienten und kann er nicht einfach zum Einsatz kommen, was hilft? Wobei das nicht immer gleich das Teuerste sein muss, ganz im Gegenteil. Nachhaltige Medizin führt in die Mündigkeit und zu einem gesundheitlichen Bewusstsein. Als ich in meiner Heilpraktika-Ausbildung das Fach Gesetzeskunde hatte, ist mir ganz schön mulmig geworden. Wie soll man seinen Job machen und gleichzeitig all diese Auflagen erfüllen? Damals ist mir ziemlich schnell eins klar geworden. Das geht gar nicht und darum geht es auch gar nicht. Und weil es nicht darum geht, brauche ich eine andere Entscheidungsgrundlage in der täglichen Praxis. Gut, dass wir Menschen ein Gewissen haben und gewissenhaftes Arbeiten war noch nie eine schlechte Sache. Das ist wie mit dem Datenschutz oder dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Wir haben es immer noch mit Menschen zu tun. Als Beispiel, ich habe mal eine E-Mail an mehrere Patienten in einem Verteiler geschickt und dummerweise habe ich sie nicht in CC gesetzt, sondern jeder konnte die E-Mail-Adresse des anderen sehen. Großer Fauxpas. Jedenfalls, du kannst dir das Szenario vorstellen. Ich habe die E-Mail abgeschickt und in dem Moment gedacht, au Backe. Das war gar nicht gut. Und dann ist mir echt der Hintern auf Grundeis gegangen. Ich habe gedacht, boah, da sind bestimmt auch Anwälte dabei. Das gibt bestimmt ein böses Ende. Und dann habe ich mich aber recht schnell besonnen und gedacht, nein, das sind ja alles meine Patienten. Das sind alles Menschen, die mich kennen, die wissen, wie ich arbeite. Und ich bin ein Mensch und der macht auch mal Fehler. Und dann habe ich eine zweite E-Mail hinterhergeschickt und habe mich entschuldigt und habe gesagt, es täte mir schrecklich leid. Aber ich wäre mir ziemlich sicher, dass keiner von meinen Patienten Interesse an den Daten des anderen hätte. Und es kamen durch die Bank weg so nette und verständnisvolle E-Mails zurück. Ach, das ist mir auch schon mal passiert. Mach doch nichts, Alice. Wird sofort gelöscht. Mach dir keinen Kopf. Also es hat mich daran erinnert, bei allen Regularien und allen Regeln und auch manchmal Angstszenarien, die da aufgestellt werden, haben wir es am Ende mit Menschen zu tun, die fühlende und denkende Wesen sind und mit denen man in aller Regel wunderbar einig werden kann. So, und dann nochmal, um das Ganze deutlicher zu machen, was ich hier eigentlich sagen will, zum Thema Mindesthaltbarkeitsdatum. Wie komme ich jetzt vom Gesundheitssystem auf das Mindesthaltbarkeitsdatum? Wie der Name schon sagt, soll es uns als Orientierung dienen. Zum Glück hat uns Mutter Natur aber lange vor der Erfindung des Verfallsdatums genau für solche Fälle 5 Sinne geschenkt. Trotzdem gibt's Menschen, die Produkte ungeöffnet wegschmeißen, nur weil sie über dem Datum liegen. Dann frage ich mich, würden die im umgekehrten Fall auch einen Joghurt mit Schimmel essen, nur weil das Datum noch nicht abgelaufen ist? Ich hoffe, das Beispiel macht ganz gut klar, wie irrsinnig es ist, Orientierungshilfen mit dem Maß aller Dinge zu verwechseln. Wir müssen wieder anfangen, viele Regelungen als das zu verstehen, was sie sind, Leitlinien. Sie formulieren allgemeine Beobachtungen und bedürfen unbedingt der Prüfung im Einzelfall. Ein bisschen Humor und Gelassenheit im Umgang mit Regeln kann auch nicht schaden. Übrigens dürfen wir als Heilpraktiker zum Beispiel nicht innerhalb eines Termins untersuchen und dann auch noch eingehend beraten. Klingt wie ein schlechter Scherz, ist aber so. Die beiden Ziffern der Gebührenordnung für Heilpraktiker dürfen nicht zusammen abgerechnet werden. Ich frage mich, wie das in der Praxis aussehen soll. Sie haben eine schlechte Haltung, aber wie Sie da rauskommen, das verrate ich Ihnen nicht. Wir dürfen auch nicht mit Indikationen werben. Ich mache mich streng genommen strafbar, wenn ich dir sage, Osteopathie kann dir bei deinen Rückenschmerzen helfen. Schau dir gerne mal meine Webseite an, du wirst dort keine einzige solche Empfehlung finden. Andere Branchen dagegen dürfen in ihren Werbespots regelrechte Heilversprechen machen. Das nenne ich unlauteren Wettbewerb. In meinem Praxisalltag stelle ich mir deshalb immer wieder die Frage, wem bin ich in erster Linie verpflichtet und Rechenschaft schuldig? Mir natürlich, meinem Mann, mit dem ich die Praxis führe, und unseren Patienten. Diesen dreien noch vor dem Gesundheitsamt, denn auch das Gesundheitsamt dient ja schließlich den Patienten. Natürlich hat das Gesundheitsamt in vielen Fällen gute Empfehlungen, es klärt über neue Erkenntnisse auf und steht uns mit Rat und Tat zur Seite, aber es kennt weder die Gegebenheiten in meiner Praxis, noch meine Patienten mit ihren ganz persönlichen Bedürfnissen, noch mich. Ich sag dir ganz ehrlich, ich bin heute heilfroh, dass die Osteopathie keine Kassenleistung ist. Denn was würde dann zwangsläufig mit der Zeit passieren? Sie würden uns die Tarife und damit die Zeit kürzen. Und am Ende wäre ich wieder da, wo ich einmal als Physiotherapeutin angefangen habe. Zwar habe ich heute in meiner Selbstständigkeit als Heilpraktikerin mehr Verantwortung, aber ich kann meine Patienten auch besser in ihrer Eigenverantwortung unterstützen. Und das ist es, was für mich wirklich Sinn macht. Abschließend für heute will ich dir sagen, wenn wir unsere Patienten so behandeln, wie wir behandelt werden wollen, ist das ein erster guter Schritt. Und wenn ein Patient dieses Gefühl eben nicht hat, dann sollte er das sagen und gegebenenfalls auch wechseln. Nicht als Vergeltungsschlag, sondern um ein Zeichen zu setzen, weil ich glaube, wir alle müssen beginnen, mehr Zeichen zu setzen für ein gesundes Verständnis von Medizin. So, Das war's für heute wieder. Ich wünsche dir wie immer eine schöne Woche. Mach es dir zu Hause gemütlich bei den kalten Temperaturen draußen. Und wir hören uns nächste Woche wieder hier. Bis dahin und tschüss.